Ein besonderer Urologe ist heute zu Gast im Expertenvideo. Die Personalie Professor Johannes Huber hat zum Jahresbeginn viel Aufsehen erregt. Er ist ja promovierter Philosoph und auch Wirtschaftswissenschaftler mit MHBA-Abschluss, also nicht nur reiner Urologe, sondern auch eine sehr interessante Schnittstelle zwischen Philologie, Philosophie und der Medizin. Nach relativ kurzer Zeit verließ der 44-Jährige das von der privaten Rhön-Klinikum AG betriebene Universitätsklinikum Marburg, um am 1. Januar ein neues Amt als ärztlicher Direktor der Klinik für Urologie am Universitätsklinikum in Heidelberg anzutreten. Huber folgte dabei auf Professor Markus Hohenfellner, der nach 21 Jahren in den Ruhestand gegangen war. Gleichzeitig ist Johannes Huber seitdem W3-Professor für Urologie an der Medizinischen Fakultät Heidelberg und heute zu Gast im Videopodcast. Am Mikrofon ist Franz-Günter Runkel. Guten Tag, Herr Professor nach Heidelberg.
Lieber Herr Runkel, vielen Dank für Ihr Interesse und danke für das Gespräch. Ich freue mich schon drauf.
Ich hatte gerade berichtet, dass Sie in Marburg gearbeitet haben. Wie lange waren Sie da tätig?
Ziemlich genau 3 Jahre. Sie haben ja gesagt, nach relativ kurzer Zeit. Ich glaube, man muss es aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten, dieses Thema. Es ist natürlich einerseits so, dass meine Entscheidung für einen neuen Standort weniger eine Entscheidung gegen einen Standort war, sondern für einen besseren und aussichtsreicheren und zukunftsfähigeren Standort. Und auf derselben Seite ist es ja auch so, dass für das Privat- und Familienleben und auch für die berufliche Entwicklung es natürlich sinnvoll ist, früher an seiner Enddestination anzukommen, weil man dann mehr aufbauen kann, die Familie auch ihr Umfeld findet und diese Umzüge und Neuanfänge dann auch früher ein Ende finden. Also insofern ist es natürlich sinnvoll, wenn man so eine tolle Möglichkeit hat, wie nach Heidelberg sich zu bewerben, das dann auch früh wahrzunehmen. Und abgesehen davon ist natürlich das Timing auch ein bisschen davon vorgegeben, wann Stellen ausgeschrieben sind. Insofern würde ich die Frage nach den Bedingungen in Marburg eigentlich so beantworten, dass ich an sich ein recht zufriedener Mensch bin und da auch eine tolle Klinik aufbauen konnte und schöne Projekte gestartet habe, die wir auch zum Teil hier weiterführen können, auch zum Teil mit denselben Personen hier weiterführen. Also es ist nicht so, dass ich unzufrieden war und deswegen weg musste, sondern es ist eher so, dass sowohl meine Familie als auch ich noch andere Bedingungen gesucht haben. Es war ja Augsburg auch parallel ausgeschrieben und ich habe mich damals in Augsburg und in Heidelberg beworben, bin in beiden Verfahren auf Platz 1 gesetzt worden und hatte deswegen die Möglichkeit, sowohl mit Augsburg als auch mit Heidelberg und mit Marburg zu verhandeln, habe auch ergebnisoffen letztes Jahr verhandelt. Und am Ende hat sich meine Familie mit mir für den, denke ich, zukunftsfähigsten, stärksten und interessantesten Standort entschieden. Deswegen sind wir dann nach Heidelberg umgezogen.
Ist denn der Eindruck falsch, dass Ihnen das Rhön-Korsett vielleicht am Ende doch etwas zu eng war?
Ja, zur Wahrheit gehört ja schon, dass wir im Augenblick so eine Landschaft haben im Krankenhauswesen, wo überall zu wenig Vergütung da ist und viel zu wenig Erstattung für die laufenden Kosten. Das heißt, jedes Klinikum in ganz Deutschland ist im Augenblick unter ökonomisch extremem Druck. Rhön, denke ich, macht es gut, ist ja auch eine der wenigen Universitätskliniken mit schwarzen Zahlen. Man merkt natürlich im Alltag, dass gerade Investitionen deutlich schwerer umzusetzen sind, weil da lieber Geld nicht ausgegeben wird, als zu schnell was auszugeben. Insgesamt bin ich sehr unterstützt worden von der Geschäftsführung in Marburg, bin den Kolleginnen und Kollegen dort auch sehr dankbar, dass wir die Urologie dort weiterentwickeln und aufbauen konnten. Also insofern, ich bin mit den Bedingungen gut zurechtgekommen und wäre auch weiter gut zurechtgekommen. Und gleichzeitig ist natürlich hier die Ausgangssituation in Heidelberg sowohl ökonomisch als auch von den Zusatzfördermöglichkeiten eine ganz andere Situation. Also hier hat man mehr Gestaltungsspielraum und kann natürlich noch freier und noch größere Projekte, denke ich, entwickeln.
Was reizt Sie denn an Heidelberg? Welche Schwerpunkte, welche Möglichkeiten würden Sie da besonders hervorheben?
Was mich natürlich persönlich mit Heidelberg verbindet, dass ich hier schon mal 6 Jahre war. Ich habe damals meine Facharztausbildung unter meinem Vorgänger absolviert, war dann kurz in Zürich zum Postdoc und dann habe ich meine operative Ausbildung und klinische Ausbildung weitestgehend dann in Dresden erhalten. Das heißt, ich kenne den Standort, ich kenne auch noch viele Kollegen, die hier im chirurgischen Zentrum und in den anderen Kliniken zu Hause sind, noch persönlich gut aus meiner damaligen Zeit, sodass man alte Kontakte direkt wieder aufnehmen konnte, auch erhaltene Kontakte wie ein Kollege aus der Psychoonkologie, mit dem ich immer weiter auch wissenschaftlich tätig war, jetzt wieder neu beleben kann. Das ist natürlich eine Sache, die mich persönlich mit dem Standort schon verbunden hat. Das heißt, ich kenne die Situation mit NCT, DKFZ, den umliegenden Forschungsinstituten und dem Uniklinikum. Also da ist natürlich schon viel Vertrauen da gewesen. Zusätzlich ist natürlich Heidelberg einer der Top-3 Medizinstandorte in Deutschland, was, denke ich, absolut gerechtfertigt ist von der Außenwahrnehmung, aber natürlich auch von der Leistungsfähigkeit und von der Zugkraft des Standortes gedeckt wird. Wir haben hier in der Urologie die Situation, dass Stefan Dünsing als Leiter des molekularbiologischen urologischen Labors hier seit etwa 2008 aktiv ist, ein tolles Labor aufgebaut hat. Ich habe ihn damals auch selber noch kennengelernt, als er angefangen hat, dass man hier in ein tolles Umfeld kommt, wo man aus der Klinik, aus dem Alltag Ideen produzieren kann, die man mit Stefan Dünsing auch direkt angehen kann. Und gleichzeitig hat die Klinik hier von der Patientenversorgung auch über die Jahrzehnte gewachsen, ein hervorragendes Renommee und einen ganz eigenen Ruf, was man daran merkt, dass man gefühlt aus ganz Deutschland oder auch international Anfragen bekommt nach Behandlung. Also hier ist schon deutlich höherer Pace nochmal im Alltag, stimulierend. Man merkt, die Leute sind bis in die Haarspitzen motiviert, wollen alle gestalten und die Patienten möglichst gut versorgen. Also insofern hat man hier schon ein Umfeld, in dem es Spaß macht zu arbeiten und wo man auf Projekten, die schon gut etabliert sind, wie zum Beispiel der urologischen Tumordatenbank, die seit den 90er Jahren gepflegt wird, wunderbar aufbauen kann und das entsprechend weitergestalten kann.
Nehmen Sie uns doch einfach mal ein bisschen mit in die Klinik. Welche Behandlungsschwerpunkte haben Sie in Heidelberg?
Ja, traditionell ist in Heidelberg natürlich die Onkologie, die Uro-Onkologie extrem stark und wichtig für uns, ist schon unser Kerngebiet. Mein Leitmotto klinisch ist eigentlich, dass wir alles sehr gut abdecken wollen, aber die Uro-Onkologie nochmal mit einem besonderen Fokus. Also mir ist wichtig, sowohl für die Versorgung in der Region als auch für die Weiterbildung, dass wir jeden Teilbereich der Urologie abdecken und besonderen Fokus eben halt nochmal auf die Uro-Onkologie setzen. Hier gibt es traditionsgemäß aus dem letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, große Drittmittelprojekte mit dem Thema Vernetzung von der OP-Infrastruktur mit den vorhandenen Daten. Das sind Projekte, die wir gerne weiterführen wollen. Hier gibt es auch starke Kooperationspartner im DKFZ zum Beispiel. Es gibt eine Nachwuchsgruppe von meiner Oberärztin, der Frau Privatdozentin Görz, zu multiparametrischen Methoden zur Früherkennung des Prostatakarzinoms. Das ist natürlich ein Schwerpunkt, der existiert und den ich auch weiter fördern und ausbauen möchte. Gleichzeitig habe ich auch neue Ideen mitgebracht. Ich denke, wir sind in einer Phase, wo Systemtherapie endlich beim Prostatakarzinom, beim Urothelkarzinom und auch beim Nierenzellkarzinom plötzlich so wirksam und so effizient ist, dass man darüber nachdenken muss, an welcher Stelle perioperativ die Systemtherapie ihren besten Platz hat. Und da sind wir gerade dabei, eine entitätsübergreifende Beobachtungsstudie aufzusetzen, die wir HIT-URO getauft haben, Heidelberger induktives Tumortherapieprogramm in der Urologie, wo wir Patienten erstmal sammeln wollen, die induktiv systemtherapeutisch behandelt werden, entweder in-Label oder entsprechend im individuellen Heilansatz nach entsprechender Kassenanfrage, um einfach mal zu lernen, was da molekular passiert, wie die Patienten ansprechen, wie die Lebensqualitätsergebnisse sind. Also das sind Dinge, wo alle meine Interessen eigentlich toll zusammenfließen, was die Patient-Reported Outcomes entsprechend auch angeht. Und das sind wir gerade dabei zu starten und in dieser tollen Umgebung zu etablieren. Andere Schwerpunkte wie geteilte Entscheidungsfindung, Entscheidungshilfen für Patienten sind natürlich Dinge, die weiterlaufen, die wir weiterentwickeln wollen und die am Ende auch wieder münden werden in Patient-Reported Outcome Measurement oder auch in Tumordatenbanken, die hier ja auch existent sind. Und was mir noch ein ganz wichtiger klinischer Schwerpunkt ist, der mir in den letzten ein, zwei Jahren zunehmend am Herzen liegt, sind rekonstruktive Eingriffe mit dem Roboter. Wir haben ja in Marburg das Transplantationsprogramm weiterentwickelt, haben robotisch Donornephrektomiert und transplantiert. Und das möchte ich hier gerne als Technik für die Autotransplantation robotisch weitererhalten und außenrum natürlich die modernen Techniken, die es gibt, mit Mundschleimhaut oder mit Harnlaterale-Resektionen zu arbeiten, was man robotisch wirklich ganz toll minimal invasiv umsetzen kann.
Wenn man jetzt die nächsten 10 Jahre vielleicht mal ins Auge fasst, welche Innovationen, welche neuen Dinge könnten Sie sich vorstellen in Heidelberg?
Also vorstellen kann man sich ja fast alles, aber was glaube ich ganz naheliegend ist, ist durch die Vorarbeiten, die wir haben, zu einer patientenorientierten Entscheidungshilfe beim Prostatakrebs, dass wir darauf aufbauen und diesen Einstieg für Patienten, der gut akzeptiert ist und der funktioniert, nutzen, um mit unseren Patientinnen und Patienten in ein digitales Umfeld zu kommen. Das heißt also in eine Umgebung, wo Patienten ihre Prompts, also ihre Patient-Reported-Outcome Measures, digital eingeben können, wo wir die erheben können, auch im Verlauf erheben können und wo wir einen Einstieg haben, Patienten erstmal in die Entscheidungsfindung mit einzubinden, aber gleichzeitig auch für die weitere Versorgung Daten zu erheben und gleichzeitig aber diese Daten auch für Register oder Tumordatenbanken verfügbar zu machen. Das ist eigentlich, wenn man es runterbricht, gar kein großer oder gar kein weiter Weg, aber institutionell und von den administrativen Schritten ist es nochmal ein weiter und teurer Weg. Und ich glaube, den wollen wir die nächsten Jahre hier in Angriff nehmen. Es gibt ja von den Kollegen aus Mannheim auch die Entscheidungshilfe Blasenkrebs. Damit hätten wir schon 2 von 5 Entitäten in Urologie mit so einem digitalen Einstieg abgedeckt. Und wenn wir es schaffen können, Patienten darüber einmal in ihre Entscheidungsfindung mit zu integrieren, aber auch den Behandlungsablauf und die Ergebnisse erfassen zu können, hätten wir, glaube ich, sowohl für die Patienten als auch für die deutsche Urologie einen großen Schritt getan. Und das kann ich mir ganz konkret gut vorstellen.
In der allgemeinen Diskussion vergeht ja kein Tag, an dem nicht über Ambulantisierung und Digitalisierung gesprochen wird. Gibt es in diesen Feldern auch Pläne in Heidelberg?
Ja, das sind wirklich zwei große Worte, die uns viel Hoffnung machen, aber gleichzeitig viele Kopfschmerzen bereiten. Zum Thema Ambulantisierung, Sie sind ja auch immer sehr gesundheitsökonomisch und politisch interessiert, muss man halt einfach sagen, dass diese aktuelle Ambulantisierung, wo Ziele vorgegeben werden, dass 1 Million Fälle aus dem stationären Sektor in den Ambulanten müssen oder so, überhaupt nicht gedeckt sind von der Infrastruktur und von der Vergütung, die gleichzeitig geboten wird. Eigentlich muss man, glaube ich, wenn man kritisch ist, sagen, dass aktuell unter dem Feigenblatt der Ambulantisierung mit einer insgesamt zu geringen Vergütung mit der Brechstange versucht wird, Fälle, die tatsächlich im stationären Umfeld erbracht werden, in der Realität weniger zu vergüten und gleichzeitig zu sagen, die sind jetzt ambulant. Also eigentlich ist es fast ein Etikettenschwindel. Wenn ich mir das an unserer Klinik hier anschaue, wir werden die Harnleiterspiegelung, die wir tagesklinisch oder als Eintagesfall erbringen, werden genau in den gleichen Infrastrukturen, mit dem gleichen Personal, mit den gleichen Kosten erbracht, werden nur schlechter vergütet. Also eigentlich muss man sagen, ist es ein großes Ärgernis, wie das hier in Deutschland im Augenblick mit der Brechstange durchgesetzt wird. Am Ende bin ich natürlich auch Klinikdirektor, muss schauen, dass die Klinik existieren kann und ökonomisch auch gut existieren kann. Wir werden versuchen, in der Situation so zurechtzukommen, dass wir unsere Patienten so gut wie möglich versorgen und gleichzeitig schauen, wie wir ja, möglichst sparsam mit dieser geringen Vergütung auskommen. Am Ende ist es, glaube ich, für jeden Maximalversorger so, dass man mit jeder Harnleiterspiegelung, die über Hybrid-DRG abgerechnet wird, direkt mehrere hundert Euro einfach eigentlich herschenkt. Gleichzeitig muss man natürlich die Patienten weiter betreuen und die Versorgung in der Region aufrechterhalten. Also Sie sehen schon, es ist so ein bisschen emotionales Thema, das, glaube ich, zu Recht viel Diskussionsstoff bietet. Vor dem Hintergrund sind wir gerade dabei, für den 5. März 2026 eine Veranstaltung Urologisches Controlling zu planen, die als letztlich Fortsetzung der DRG-Kurse in Kassel aufgelegt ist. Und da sind dann auch alle herzlich eingeladen, dass wir uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir Ambulantisierung in der Urologie sinnvoll angehen können. Also da werden wir zum DGU-Kongress auch die Einladungen entsprechend verteilen können. Schöneres Thema, denke ich, ist Digitalisierung, was Sie ja auch mit aufgerufen haben. Ich habe Ihnen ja einmal schon bei der letzten Frage gesagt, wie ich mir das vorstellen könnte, wie wir unsere zunehmend mündigen, digital affinen Patientinnen und Patienten mit hineinnehmen können in ihre eigene Versorgungsrealität und daraus letztlich auch die Digitalisierung speisen können, weil digitale Abläufe ohne digitalen Input von den Patienten ist nur eine halbe Sache. Wir haben im Augenblick einen ganz tüchtigen Weiterbildungskollegen mit einer halben Stelle in der Medizininformatik hier in Heidelberg, der daran arbeitet, die Prompts, also die Messungen, die man von Patientenseite erfragt, unsere Anamnesebögen alle zu digitalisieren. Das ist, glaube ich, ein kleiner erster Schritt, um in diese Richtung weiterzukommen. Gleichzeitig machen wir natürlich viele Prozesse und Abläufe hier im Klinikum oder in der Klinik für Urologie aktuell neu und da achten dann natürlich immer darauf, dass die möglichst schlank und möglichst digital ablaufen. Also wir sind selber natürlich daran interessiert, digitaler zu werden. Wir haben sehr viele Zweitmeinungsanfragen. Wir wollen ab Herbst eine digitale Videosprechstunde für Zweitmeinungen anbieten, dass wir einfach in kurzer Zeit mit hoher Kompetenz auf die Anfragen reagieren können, dass die Patienten auch die zeitnahe und persönliche Betreuung bekommen, die sie sich von uns erhoffen.
Ich habe in der Vorbereitung den Begriff Prähabilitation gelesen. Könnten Sie erklären, was das ist?
Das ist ein total spannendes Konzept, das auch in die Richtung geht, dass wir die Patienten und die Patientinnen mit reinnehmen wollen in ihre Behandlung und dazu animieren wollen, sich auf belastende und gefährliche Eingriffe so gut wie möglich vorzubereiten, dass sie so fit wie möglich und so vorbereitet wie möglich in einen Eingriff gehen. Und damit meint Prähabilitation nicht nur eine gute Information vorab oder eine gute Aufklärung, das sind ja auch wichtige Dinge zur Vorbereitung, sondern meint bei planbaren Eingriffen, die in einer gewissen Zeitspanne erst stattfinden, also optimalerweise zum Beispiel eine Tumoroperation nach einer induktiven Systemtherapie oder einer neoadjuvanten Systemtherapie, wo man 4 Monate, 3 Monate, 6 Monate Zeit hat, sich vorzubereiten, dass man diesen Patienten Dinge an die Hand gibt, wie sie körperlich fit sein können, wie sie sich psychisch auf so einen Eingriff vorbereiten können. Und im Augenblick haben wir ein Projekt zur radikalen Zystektomie, wo wir geriatrische Patienten mit 3 Dingen versorgen, mit einem Atemtraining, einer Ernährungsberatung und einem körperlichen Ausdauertraining. Und hier haben wir gerade eine Machbarkeitsstudie, die in Marburg, Gießen und Heidelberg rekrutiert, wo wir an einer geringeren Patientenzahl einmal sehen wollen, wie dieses Konzept in Deutschland umsetzbar ist. Weil es gibt zwar für Rehabilitation gibt es einen Topf, das ist gut vergütet, für Prähabilitation gibt es aber im Augenblick keine entsprechende Versorgungsleistung. Das heißt, es ist im Augenblick ein Studiensetting. Aber wenn wir zeigen können, dass sich das gut integrieren lässt und wirksam ist, dann ist das, glaube ich, ein guter Weg, vielleicht einen Schwerpunkt auch mit darauf legen zu können, Patienten nicht nur nach der Operation in Anführungszeichen wieder auf die Beine zu helfen, sondern auch vor der Operation möglichst auf feste Beine zu stellen, um die Operation möglichst gut und schnell zu überstehen.
Wir machen jetzt einen kleinen Schnitt. Am 26. September kommt viel urologische Prominenz zu Ihnen nach Heidelberg. Da planen Sie ein All-Stars-Meeting. Könnten Sie kurz vorstellen, was da geplant ist?
Ja, der Titel war ganz früh fertig, als ich mich im Herbst letzten Jahres für Heidelberg mit meiner Familie entscheiden konnte und entschieden habe, war eigentlich sofort klar, dass die ehemaligen Kollegen und Freunde, die mit mir in Heidelberg gearbeitet haben oder mit denen ich in Heidelberg arbeiten durfte und die jetzt in Deutschland und Österreich überwiegend und in der Schweiz Chefarztpositionen und Ordinarienpositionen bekleiden, dass ich die auf jeden Fall zu meinem Einstand in Anführungszeichen einladen möchte und mich freuen würde, wenn die da sind. Und es haben alle zugesagt. Es sind alle 11 Plätze aus diesem Fußball-All-Stars-Game ausgebucht. Und da freue ich mich extrem darauf, dass wir mit alten Bekannten aus Heidelberg, wo natürlich hier auch viele Pflegekräfte, alte Kollegen wieder treffen oder auch aus dem administrativen Bereich hier natürlich die ganzen Personen extrem gut kennen und befreundet sind. Und gleichzeitig haben wir zu diesen 11 urologischen Heidelberg Allstars 11 Freunde aus der deutschen Urologie eingeladen, mit denen ich in vielfältiger Weise verbunden bin, sei es, dass wir befreundet sind, dass wir gemeinsame Wegstrecken hatten, gemeinsame Projekte. Da freue ich mich enorm, dass auch hier alle zugesagt haben. Also angefangen zum Beispiel von Tilman Kälble, mit dem ich aus Marburg natürlich und in Fulda viel Kontakt hatte, oder Florian Wagenlehner, mit dem ich in Gießen natürlich viel Kontakt hatte, über Christian Stief. Ich kann leider nicht alle aufzählen, aber es sind lauter tolle Vertreter aus der deutschen Urologie, mit denen mich viel verbindet. Mit Andreas Mansek zum Beispiel, dem Schwager meines leider verstorbenen Chefs aus Dresden. Also mit allen bin ich in einer Weise verbunden, und ich freue mich, dass alle an diesem 26. und 27., also Freitagnachmittag und Samstag, in Heidelberg sind, tolle Vorträge halten, die auch sich wie selber zu einem tollen Programm geschrieben haben. Und ich habe jeden gebeten, er möge über sein Leib- und Magenthema, über das, was ihm wichtig ist und was ihm am Herzen liegt, referieren. Das Programm ist richtig schön geworden, und ich freue mich auf die vielfältigen Impulse und auf das Wiedersehen. Im Augenblick haben wir etwa 160 Anmeldungen für den Freitag. Ein paar Plätze haben wir noch. Also wer noch Lust hat, vorbeizuschauen. Es ist ein buntes Programm. Einerseits natürlich für alle, die einen Bezug zu Heidelberg haben, aber wir haben auch Hands-on-Stationen von unseren Sponsoren und Ausstellern. Wir haben tolle Möglichkeit zum Networking, eine große Industrieausstellung. Also ich glaube, es ist für jeden was dabei, der auch einfach entweder ein paar Impulse mitnehmen möchte oder alte Bekannte wieder treffen möchte.
Ja, man hört, Sie haben sehr viel vor in Heidelberg. Viel Erfolg dabei für die kommenden Jahre. Und natürlich vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren im Videotalk. Auf Wiedersehen nach Heidelberg.
Vielen herzlichen Dank und bis bald.
Das war's mit dem Videotalk von Uroforum. Tschüss und bis zum nächsten Mal.